der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einer besonderen Folge, einem besonderen Gast und einem besonderen Thema. Wir reden heute über Agenten und nicht nur über Agentic Commerce, das hatten wir auf der K5. Wir reden jetzt über Agenten, vor allen Dingen im Marketing. Herzlich willkommen, lieber Sebastian Deneff von den Agent.com. Nee, Quatsch, Agent.com Inc. So heißt der richtige Firmennamen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Das ist tatsächlich sogar noch einfacher. Es ist einfach Agents.inc. Wir hatten damals, wir haben den Film gesehen mit den Monsters, die eine Company hatten. Und wir haben dann gedacht, die Agenten brauchen auch eine Company. Und deswegen heißt der Laden Agents.inc.
Richtig gut. Wir wollen darüber sprechen, wie das agentische Wesen jetzt Einzug ins Marketing hält. Wir wollen ein bisschen den Buzz von der Realität trennen. Wir wollen natürlich über die Praxiserfahrung sprechen. Du bist schon lange, ich will nicht sagen, du bist ein Veteran, aber das Thema Mensch-Maschine-Kollaboration, es zieht sich so durch deine Biografie, das habe ich gesehen. Du hast ein Buch verfasst mit dem Thema, Moment, wo ist das Thema, das Buch? Ich fand das Thema so richtig gut. The Last Boss, How AI Agents Will Unlock Artificial General Intelligence. Im Jahr 2025, insbesondere The Last Boss, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Bevor wir inhaltlich einsteigen, lieber Sebastian, sag doch bitte kurz ein, zwei Worte zu dir und deinem Weg.
Ja, sehr gerne, genau. Also du hast ja schon so ein bisschen was erwähnt. Mein Thema ist schon sehr lange Human-Computer Interaction, also was passiert, wenn Menschen auf Maschinen treffen. Ich habe tatsächlich, mein erster Job, da ging es um Apps, als noch keiner von wusste, was das so genau ist. Und dann habe ich eine Weile in der Forschung verbracht und habe dann gedacht, bei der nächsten großen Technologiewelle will ich einer sein, die das richtig mit vorantreiben. Und habe tatsächlich dann schon 2016, wir gehen mal davon aus, das weltweit erste Unternehmen gegründet, was sich nur dem Thema KI-Agenten widmet.
2016, genau. Du warst davor bei Fraunhofer, habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau, ich war in der Forschung und wir haben uns in der Forschung darüber Gedanken gemacht, wie sieht die Zukunft der Arbeit aus. Und eins dieser Themen, was da eben rauskam, war das Thema der KI-Agenten. Und wir haben dann aus der Fraunhofer heraus eine Firma gegründet, die sich diesem Thema widmet.
Super. Ich glaube, wir müssen nicht mehr sagen, wie relevant das, was heute schon da ist und was insbesondere auch noch in Zukunft auf uns zukommt, was Agenten in der arbeitsteiligen Gesellschaft bewirken werden. Also kann man auch nochmal sagen, die große Relevanz werden wir sicherlich nochmal sagen, aber mir geht es vor allen Dingen darum, so ein bisschen die Einordnung, wo steht gerade der Markt, was sind Erwartungen realistischerweise und was sind vielleicht auch unrealistische Erwartungen, also so ein bisschen die Frage nach dem Hypes und auch diese Frage, was sind so große Denkfehler in Unternehmen? Weil alles, es geht ja auch viel um nicht nur um Anwendung, sondern auch Vorbereitung. Und ich als Unternehmer will natürlich auch meine Wettbewerbsvorteile erkennen als Unternehmer, der eher mit jüngeren Strukturen zu tun hat, die verhältnismäßig wenig Legacy hat. Da möchte ich natürlich von dir jetzt alles erfahren, wie ich die Agenten zu meinem Nutzen einsetzen kann. Das ist mein ganz persönliches Interesse. Wollen wir vielleicht einfach so einsteigen mit der Frage, warum sprechen jetzt gerade alle über Agenten und was davon ist Hype und was ist wirklich jetzt schon relevant?
Ja, also interessant ist ja eigentlich, das Thema Agenten gibt es schon sehr lange. Ne? In der Informatik sprechen wir schon seit Jahrzehnten von Agenten. Und da waren die Agenten eigentlich sowas wie Software, die arbeitet, während wir schlafen. Ja, also du gehst zu Bett, dein Agent arbeitet für dich weiter. So, das ist im Prinzip das Ursprungskonzept. Heute sprechen wir eigentlich so viel von Agenten, weil die KI-Modelle nicht das geschafft haben, was man sich erhofft hat. Also als ChatGPT rauskam, sind alle hingegangen und haben gesagt, ah super, jetzt kann ich mit so einem KI-Modell alles machen. Und haben dann ihre Profi-Aufgaben da eingegeben, haben gesagt, schreib mir mal einen Marketingbrief für mein neues Produkt. Tatsächlich nur so diesen Satz, ja, schreib mir mal einen Marketing-Text für mein neues Produkt und sind dann ganz enttäuscht, wenn da nicht was Ordentliches bei rauskommt. Und um das besser zu machen, um da Fortschritte zu erzielen, da ist dieses Konzept des Agenten eigentlich hat so eine Renaissance erfahren. Und man hat gesagt, Mensch, vielleicht können wir mithilfe dieser autonomeren Software, die arbeitet, während wir schläft, das erledigen. Tatsächlich ist es so heute, ganz, ganz viele Agenten, über die wir heute sprechen, arbeiten ja nicht, während wir schlafen, sondern nur, wenn wir sie so anstupsen. Das sind ja quasi noch die Assistenten oder die Co-Piloten, die ich so ein bisschen anstupse und sage, jetzt mach mal was und dann machen sie was. Ja? Also viele sind ja von dem Agenten, der wirklich Tag und Nacht arbeitet, noch 2, 3 Schritte davon entfernt.
Das finde ich nur schon mal eine ganz wichtige Unterscheidung, vielleicht weil es auch so ein gutes Bild ist, Co-Pilot und Agent. Weil das ist ja, da ist ja ganz viel drin. Da ist ja, das ist eine Rolle und auch eine Erwartungshaltung drin. Magst du da vielleicht nochmal ein bisschen tiefer einsteigen? Weil das ist ja jetzt gerade in Corporate, nicht nur Deutschland, in der Corporate-Welt ist ja Co-Pilot gleich mehrfach belegt. Das, Microsoft hatte den Begriff für sich geclaimed. Aber steig du mal bitte ein und erklär mir den Unterschied zwischen einem Co-Piloten und einem Agenten.
Ja, wir haben ja, ich weiß nicht, wer alles Pilot ist, ne? Aber ich bin keiner. Aber wenn man im Flugzeug sitzt und hat seinen Co-Piloten, dann steuert man das Ding meistens zumindest noch selber und der Co-Pilot guckt eben mal so, was noch sonst so passiert und hilft ein bisschen. Und ich glaube, das ist auch ganz natürlich, dass wir beginnen mit so diesen Assistenten hinzu, ich gebe dem Agenten, der dann Agency sozusagen hat, der also Verantwortung hat, wo ich sage, mache das für mich, kaufe etwas für mich, verkaufe etwas für mich, ja. Mhm. Dass wir eben dieses, es geht immer so ein bisschen um die Grade der Autonomie, ja, wie beim selbstfahrenden Auto. Entweder mir wird nur gezeigt, da ist jemand, oder das Ding fährt vollständig autonom. Und ich glaube, da ist so der, da sind wir einfach auch noch in einer Wandlung drin, zu der Phase, wo die Agenten tatsächlich schon autonom arbeiten.
Das ist ja auch auf der menschlichen Arbeit eine Herausforderung. Also diese Frage, was sind meine Grenzen? Wofür bin ich eigentlich mandatiert? Was sind meine Grenzen? Was sind die Regeln, die ich zu beachten habe? Was sind die Konsequenzen, wenn etwas schief geht? Das ist ja, deshalb finde ich das Bild des Co-Piloten ganz gut. Also diese, oder du hast es vorhin so genannt, im Sinne Assistenzsystem, ne? Also der hält mir ein bisschen die Spur, vielleicht macht er auch mal eine Notbremsung mit, aber er fährt nicht autonom. Ich muss trotzdem immer noch dabei sein. Mhm. Einen Agenten mandatiere ich ja weitestgehend, Dinge zu erledigen, idealerweise abschließend zu erledigen, dass ich nicht ständig bei jedem Schritt eingreifen muss. Das ist ja, glaube ich, das, was du vorhin gesagt hast, richtig?
Ja, und wir sehen das eben, also das kommt immer so ein bisschen drauf an, welche Aufgaben, welche Prozesse geht es, was will man eigentlich machen. Mhm. Weil es gibt bestimmt Aufgaben, wenn ich irgendwie einen Brief schreiben will, dann reicht mir so ein Assistent, der das nochmal sich anguckt und vielleicht ein bisschen verbessert. Mhm. Wenn ich aber alle Briefe aller meiner Kunden bewerten will, auswerten und darauf akkurat reagieren, dann stoße ich eben an eine menschliche Leistungskapazität. Das kann ich nicht mehr selber machen. Und ich glaube, das ist auch so der Modus, die Transformation von wir unterstützen den Menschen bei dem, was er sowieso tut, hin zu wir erledigen Dinge, die vorher gar nicht möglich waren.
Werbung.
Ich finde, eine der spannendsten Fragen im Marketing ist eigentlich, wie messe ich den Einfluss von Brandmarketing wirklich sinnvoll? Denn klar ist, Brandmarketing hat einen Einfluss, aber wie viel genau? Zu welchen Kosten? Wir sehen Klicks, wir sehen Conversions, wir sehen den ROAS, die Kundenakquisitionskosten. Aber gerade Upper-Funnel-Maßnahmen, also alles, was Brandaufbau, Awareness treibt, im Video, Social oder bei Prime-Video zum Beispiel, da wird das wirklich schwierig nachzuvollziehen, wie stark das eigentlich später auf den Umsatz einzahlt. Und dadurch entsteht häufig eine künstliche Trennung zwischen Brand und Lower-Funnel-Marketing oder Performance-Marketing. Dabei gehört es ja eigentlich zusammen, denn klar ist, ohne zusätzliche Nachfrage gibt es im Lower Funnel nichts zu konvertieren. Im Connected Commerce Guide von FrontRow gibt es dazu ein ziemlich spannendes Kapitel. Da geht es darum, wie der Upper Funnel und der Lower Funnel besser miteinander verbunden werden können und wie man es viel besser messen kann. Als Marke zum Beispiel kann man dort viel besser nachvollziehen, welchen Beitrag Brand Marketing wirklich zum Wachstum beiträgt. Da ist ein schönes Fallbeispiel von Sennheiser drin. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Sennheiser, ganz feine Marke, super Produkte. Themen wie Full-Funnel-Advertising, Multi-Touch-Attribution und auch die Amazon Marketing Cloud werden dort ziemlich praxisnah erklärt, also im Connected Commerce Guide. Und es wird wirklich deutlich, warum isolierte Kanal-KPIs oft nicht mehr ausreichen, um modernes Marketing wirklich richtig effizient zu steuern. Den Connected Commerce Guide findet ihr unter connected-commerce.com und natürlich packen wir wieder den Link in die Shownotes. Jetzt viel Spaß mit der Folge.
Ende der Werbung.
Wollen wir gleich in die Beispielwelt oder in die Bereiche einsteigen, wo Agenten jetzt schon oder in naher Zukunft wirklich Wertschöpfung betreiben werden?
Ja, also wir sehen so ein bisschen drei Ebenen, wie die Unternehmen auch anfangen. Der Einstieg ist typischerweise, Analysen und Märkte zu verstehen. Mhm. Was wollen meine Kunde? Was will mein spezifischer Kunde? Was macht mein Wettbewerber? Wie sind meine Produkte im Wettbewerb platziert? Was verändert sich regulatorisch? Was sagen Kunden zu meinen Produkten? Also all diese Marktthemen, das ist Stufe 1.
Monitoring.
Da brauche ich Ja, und das kann man tatsächlich vollautonom inzwischen machen. Das machen wir vollautonom. Da haben wir also Agenten, die Tag und Nacht arbeiten, die Tausende von Daten scannen. Wir machen das zum Beispiel tatsächlich in Brasilien für das größte brasilianische Unternehmen. Und die haben eben über ihr Unternehmen so bis zu 2.000-3.000 Nachrichten am Tag. Und das kannst du unmöglich lesen, ja. Und da haben die so eine Hundertschaft jetzt von Agenten, die quasi Tag und Nacht das durchforsten und denen dann sagen, morgen ist das Top-Thema und das ist dein Risiko. Ja, super.
Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen, aber das ist ein Thema, was, da gibt's ja schon in der normalen Softwarewelt Vorgängermodelle, also Social Media Monitoring oder Social Media Listening. Aber da gab's ja ganz klare Restriktionen, ne? Also Kreuzverbindungen, die konnten keine Semantik richtig greifen, die konnten Humor nicht von Sarkasmus, Humor, Sarkasmus und Planinformation nicht richtig differenzieren. Was können Agenten da mehr als die alte Welt des Social Media Monitorings?
Ja, das ist ganz wichtig. Also es geht einerseits darum, was du schon sagst, besser zu verstehen. Das heißt, früher haben wir im Prinzip, ich sag's mal so ganz plakativ, in einem Satz gezählt, wie viele schöne Worte stehen da drin. Ja, also zum Beispiel, ich finde die Natur wunderschön und ich möchte, dass sie immer so heil bleibt, weil sie so wunderschön ist. Jetzt haben wir ganz viele tolle Worte drin, tolles Sentiment. Wenn ich jetzt ein Erdölkonzern bin und dort gerade ein Loch in die Erde bohren will, dann bedeutet das ja was für mich. Ne? Und diese Interpretation, die können wir heute mit KI machen. Das heißt, wir können das analysieren für dich. Und wenn du jetzt aber sagst, ich bin ein Konzern, der ein Staatskonzern ist und mir liegt auch die Natur am Herzen, dann können wir die Nachricht wieder anders einschätzen. Ja? Und das heißt, diese inhaltliche Relevanz, das ist heute neu. Das ist Teil 1, würde ich sagen. Stufe 2, was aber auch möglich ist, wir können jetzt nicht mehr nur jede einzelne Nachricht bewerten, sondern wir können tatsächlich Executive Summaries generieren, wo wir dir sagen, wir haben jetzt 2000 Nachrichten gelesen und diese 10 Themen solltest du morgen bearbeiten und hier sind Vorschläge, wie du diese 10 Themen morgen bearbeiten kannst. Ja, also das heißt, wir kommen wirklich von das Sentiment ist nicht ganz so gut hinzu, gestern ist das passiert, das hat es sich so entwickelt, hier sind die Argumente dafür, dagegen, so könntest du drauf antworten. Ja, also sehr, 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 sehr detailliert. Wir machen das auch bei Produktanalysen, wenn jetzt ein Kunde ein Produkt am Markt hat und wir analysieren global, was sagen Menschen zu deinem Produkt, was sagen Menschen zu den Produkten deiner Wettbewerber. Sehr, sehr genau die Themen zu identifizieren, zu gruppieren, zu clustern, zu sagen, du hast folgendes Qualitätsproblem, du hast folgende gute Möglichkeiten und Potenzial, was deine Kunden beschreiben. Und dann hat der Agent eben alle YouTube-Videos gesehen, die Texte extrahiert, das interpretiert, automatisch übersetzt, um dir alle diese Daten zu machen, von irgendwelchen chinesischen Social-Media-Networks bis hin zu Reddit, ja. Das heißt, man kann dann auch mit der Agententechnologie Daten besser bekommen. Die meisten zum Beispiel können kein TikTok bekommen. Ist relativ schwer, solche Daten. Ja, aber wenn du so eine Agenteninfrastruktur hast, bist du eben auch in der Lage, neue Daten zu bekommen. Ja, das ist so das, was wir in der Analysewelt besser machen können. Da drauf sitzt dann die Content-Ebene.
Ja, da habe ich noch ganz kurz auf der Analyseseite. Ich habe, was mir so aus der eigenen Praxiserfahrung wie Schuppen von den Augen gefallen ist, neben ganz vielen Sachen, die mit der Granularität und der erstmal der Korrelation von unterschiedlichen Datenquellen zu tun hat, die dann eventuell zu einem besseren Bild führen kann, auch der Feedback Loop. Also wenn mir ein Social, also alles, was du vorhin sagtest, wie Sentiments etc., Keyword-Dichte hätten wir früher gesagt, muss ja immer vor einem Kontext stehen. Also du sagtest, ne, wir haben jetzt ein Loch in die Erde gebohrt. Mir ist aufgefallen, dass in der alten Social Media Monitoring Welt das sehr, sehr starr war. Die musstest du ja irgendwie parametrisieren, die musstest du irgendwie einstellen, um zu sagen, das ist das, was ich zurückkriegen will. Diese agentische Welt ist ja in der Lage, auch mein Feedback, wenn ich sage, das war der Fokus, war an der und der Stelle nicht richtig, das nicht nur umzusetzen, sodass in der nächsten Analyse dieser Fokus geschärft ist, sondern auch den Kontext zu verstehen, warum ich den Fokus verschoben habe, und mir dann noch 35 andere Punkte zu zeigen, wo es auch sinnvoll wäre, also die ganze Konsequenz aus dieser, das fand ich spektakulär, weil damit ja auf einmal ein Werkzeug entsteht, was so viel, viel mächtiger ist, als ich es hätte bedienen können, realistischerweise in der alten, eher regelbasierten Softwarewelt.
Ja, wir sind halt in der Welt, wo es nicht mehr um Stichworte geht, sondern um Kontexte. Und wenn du jetzt so einen Kontext leicht veränderst, dann ergeben sich eben verwandte andere Kontexte. Und die KI-Technologie ist einfach super gut darin, diese Kontexte zu identifizieren, zu vergleichen. Man muss aber Folgendes wissen. Das hat dann relativ wenig zu tun mit einem einfachen Prompt bei Copilot oder ChatGPT. Wir haben es hiermit, bevor wir diese 10 Thesen dahin schreiben, was du machen sollst, sind vielleicht 100.000 Anfragen an KI-Modelle gelaufen. Ne, da wird auf kleinster Ebene analysiert, aggregiert, zusammengefasst und sowas. Also da verlässt man sich nicht mehr auf das Wissen, was ein Modell hat, sondern das Modell wird sozusagen zum Prozessor dieses Agenten, was der aber prozessiert, welche Daten der verarbeitet, das ist auch eine Ultramacht, dass man quasi die großen Daten zusammenbringt mit der Intelligenz. Und das gelingt einem eben mit einem einfachen Prompt bei ChatGPT nicht.
Ja, verstehe ich. Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen, du wolltest ansetzen für die, wir waren jetzt bei der Analyse und jetzt wolltest du, glaube ich, zur Content-Seite gehen, vermutlich zur Content.
Genau, das ist sozusagen das also die erste Ebenenanalyse typischerweise, womit die Unternehmen anfangen, weil da geht es ganz viel um externe Daten oft, also nicht nur, aber sehr oft, und diesen einfacher zu, also nicht einfacher zu bekommen, aber da kann ich einen Dienstleister beauftragen wie uns und dann bekommt man die, ja, so. Da muss ich mich nicht viel drum kümmern, da muss ich mich nicht viel verändern. Wenn es um die Inhaltsebene geht, also ich weiß jetzt was und jetzt will ich was generieren. Ich will meinem Kunden eine besondere Werbebroschüre generieren. Ich will eine besondere Marketing-Message haben, weil ich weiß, wie er agiert, in welchem Projekt er gerade steckt, in welchem Stand er ist von seiner Arbeit oder was auch immer er tut. Dann geht es wirklich um Inhalte generieren und das kann ganz unterschiedliche Nuancen haben. Also wir machen das zum Beispiel im Bereich B2B. Erstelle mir einen Marketingplan für meinen neuen potenziellen Kunden. Berücksichtige dabei mich und alle meine Wettbewerber. Und das heißt, da kann ich dann sehr speziell Marketing-Messages, Value-Propositions, was kann ich, was meine Wettbewerber nicht können, wie werden vermutlich meine Wettbewerber den ansprechen, wie kannst du den ansprechen, all das sozusagen mit berücksichtigen. Das ist so B2B. Und das geht dann hin bis B2C, wo ich dann sage, ich analysiere jetzt dein Verhalten in einem Online-Store und ich generiere dir Nachrichten, die weit, weit über das hinausgehen, was man von Amazon so kennt, wo dann steht, du hast jetzt das gekauft, die anderen haben auch das gekauft, willst du das nicht haben? Sondern wo ich verstehe, du, Erik, baust dir gerade ein Baumhaus und du hast schon die Pfeiler und alles dir eingekauft. Und dir, da wäre es doch aber gut, wenn du dir noch über die Dachpappe Gedanken machst, weil an die hast du noch nicht gedacht. Ja? Das heißt, man kann dann wirklich Kontexte eben verstehen und dann sagen, okay, in welchem Schritt bist du, was ist der nächste Schritt? Ja? Und das machen wir dann auch tatsächlich bis hin zu druckbaren Inhalten. Also wir haben vor einem halben Jahr damit begonnen, da kam ein Kunde und hat gesagt, ja okay, das ist alles schön online, aber ich drucke noch. Ich drucke Handzettel und lege die in meine Geschäfte aus. Die Frage, kann das euer Agent auch? Und wenn du dir das jetzt so anguckst, welcher Agent kann schon Adobe InDesign Dokumente generieren? Ja, denn darum geht es im Endeffekt. Druck. Fertige Daten. Und da haben wir uns dran gemacht das geht auch. Ja, also es gibt inzwischen KI-Agenten, die Adobe InDesign Dokumente erstellen, die dann mit einem SAP sprechen, die verstehen Ähnlichkeiten von Produkten, die können berücksichtigen, welches Produkt wurde in der letzten Version wie verkauft, können die dann größer machen, kleiner machen, das Layout übernehmen und so. Und da sind wir inzwischen so gut. Ich würde sagen, die Designer sehen noch den Unterschied und können das dann glatt ziehen. Mhm. Aber unsere Entwickler sagen schon so, oh, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das ein Designer gemacht hat, also ob das ein Mensch gemacht hat oder ob das aus dem Agenten rauskommt. Ja.
Es ist ja auch nicht so, dass in der menschlich veredelten Content-Erstellung nicht auch mal Fehler passiert sind. Ne? Also und vor allen Dingen, Die Fehler, die ein Agent macht, die kannst du finden, du kannst irgendwie den Root Cause, also das Problem irgendwie, die Quelle des Problems irgendwie identifizieren und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fehler wieder gemacht wird, vermutlich gering.
Da muss man auch, das ist ein guter Punkt, den du sagst, weil, wenn du heute zu Microsoft Copilot gehst oder ChatGPT und gibst da was ein, da arbeiten ja auch Agenten für dich, ja? Aber du kannst eigentlich nicht kontrollieren, was die machen. Also wenn die dir was Falsches ausgeben, ist es sehr schwer, das zu verändern, weil dieser Prozess, du drückst einmal einen Knopf und du weißt eigentlich nicht genau, was passiert.
Und deshalb ist es nicht so gut reproduzierbar, ne?
Ja, genau. Mhm. Wenn wir so Enterprise Agents machen, dann haben wir viel mehr, wir machen das ganz bewusst, wir nehmen viel mehr Kontrolle über den Prozess. Welcher Agent arbeitet mit welchem anderen Agent? Woran? Wie oft? Was ist das Ziel dieses Agenten? Das alles stimmen wir viel mehr ab, um am Ende halluzinationsfreie Ergebnisse zu erzielen und auch Ergebnisse, die reproduzierbar sind. Denn das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ich gucke den Fehler nach und ich korrigiere es, erfordert, dass du Kontrolle über den Prozess hast. Und das ist schon was die meisten nicht machen, muss ich sagen. Die verlassen sich immer noch auf die Modelle und das ist auch der Grund, warum irgendwie dann am Ende 90% der Piloten scheitern, weil man eben sagt, ich habe jetzt hier 5 Modellanfragen an irgendein Modell der Wahl, ja, und das macht das dann und das erledigt das schon. Mhm. Und wir sehen halt, dass das gerade im Enterprise-Bereich, aber auch generell im Business-Bereich, muss ich sagen, nicht funktioniert, weil das wäre ungefähr so, als würde man irgendwie, weiß ich nicht, so einen Student von der Uni holen und sagen, jetzt mach mal alles, ohne dass der jemals irgendeinen Einblick in das Unternehmen gehabt hätte. Das funktioniert ja auch nicht, ja. Sondern wir müssen eben gucken, welchen Prozess habe ich, welche Qualitätskriterien habe ich und wie kriege ich die dann rein.
Ja, guter Punkt. Und vor allen Dingen, wenn ich das Bild von dem Werkstudenten nochmal aufgreifen darf und eventuell kriegst du nächstes mal einen anderen Studenten oder der alte Student hatte einen Filmriss und hat sein Kontextfenster verloren.
Genau.
und reagiert vollkommen anders.
Also, ja, oder spricht eine andere Sprache oder so. Ne? Entfernt ist das ja. So ein KI-Modell hat jetzt das Internet gelesen und soll jetzt plötzlich für dich einen Spezialinhalt generieren. Ja? Ohne, dass er jemals gewusst hätte, wie sieht deine Datenlandschaft aus und sowas. Ja? Und dann kommt natürlich, da kommt das Problem der Halluzination und sowas raus. Ich muss sagen, dass bei uns im Alltag, also ich habe jeden Tag, ich weiß nicht wie viele Calls, ja, aber mit Kunden und Firmen, die Kunden werden wollen oder Nutzern von unserem System. Und wir sprechen fast nie über Halluzinationen.
Ja, ich möchte auf jeden Fall richtig viel Zeit, also ich möchte einen Zeitraum reservieren bei dir, um über das Thema Implementierung, Ängste, gerade Corporate, Mittelstand, Startups zu sprechen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil es gibt ja Gründe, warum Agenten sehr unterschiedlich das Bewusstsein, was Agenten können und wo die Gefahren sind, ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich verteilt. Lass uns noch mal ganz kurz auf der Wertschöpfungsseite sein, weil ich habe auch das Gefühl, also ich bin jetzt hier mit unserem, ja, im Grunde Mediengeschäft bei TLDR Studios, bin ich in einer Welt, wo ich das Glück habe, dass wir unseren Tech-Stack praktisch alle 3 Monate über den Haufen schmeißen können. Wir haben wenig Legacy. Und ich sehe aber auch die alte Medienwelt, die Kommunikationswelt, Produktionshäuser, Medienhäuser, aber auch Kunden, etc. Und hier merke ich, das ist sehr, sehr unterschiedlich verteilt. So. Und die wir wären, glaube ich, gute Kunden für euch. Also wir können uns das vermutlich nicht leisten, weiß ich nicht, aber wir stümpern so ein bisschen vor uns hin. Stümpern nicht. Also wir stecken viel Kraft rein, um unsere Prozesse agentisch KI verstärkt zu machen. Und ich habe jetzt schon als Unternehmer ein Bewusstsein, was die Kosten der Unterlassung wären. Also wenn ich meine Prozesse nach traditionellen Methoden, also das, was ich noch vor 2 Jahren als State of the Art gefunden habe, machen würde, weiß ich ganz genau, wäre ich schon in den nächsten 6 Monaten in manchen Bereichen nicht mehr wettbewerbsfähig. In praktisch fast jeder Art der Wertschöpfung. Wie ich die Gäste einlade, über die Talking Points, die Verarbeitung des Transkripts, das 4K-Lang-Video, was geschnitten werden muss, die 4 Social Media Assets, die wir veredeln müssen, und das Erstellen der LinkedIn-Distribution. In allen Bereichen spielt bei uns jetzt KI eine Rolle. Wenn ich das nicht tun würde, kann ich nicht beweisen, aber bin ich sicher, würde ich mich langsam aus dem Markt rausdrehen. Jetzt ist das jetzt nur mein eigenes unternehmerisches Beispiel. Du hast Beispiele genannt von einem großen Konzern, was vermutlich Rohstoffe auf der ganzen Welt abbaut. Ich weiß von dem Handelsunternehmen, was Handzettel druckt. Ich weiß auch von anderen Beispielen, die du mir schon mal genannt hast, aus Bereich Finanzwirtschaft etc. So, überall spielt das eine Rolle. Was würdest du sagen, wo ist die Wertschöpfung von Agenten am offensichtlichsten und am relevantesten? Und was würdest du sagen, was sind die Konsequenzen, wenn ich auf agentische Prozesse aus welchen Gründen noch immer verzichten möchte oder muss?
Ja, wir arbeiten ganz bewusst zurzeit sehr viel im Bereich Marketing und Sales. Mhm. Wir haben tatsächlich angefangen, so als Forscher haben wir gedacht, naja, wir bauen Agenten für die Forschung und so. Was man sehen muss, dass es gibt im Bereich Marketing und Sales ein interessantes Versprechen, was nie eingelöst wurde. Und zwar war immer die Idee, auch wenn wir große Unternehmen sind, wir verkaufen dir etwas sehr persönlich und individuell für dich. Ne? Mhm. Weil wer will schon das Geburtstagsgeschenk bekommen, was 10.000 andere auch bekommen haben, sondern es geht ja darum, was Individuelles zu machen. Und dieses Versprechen kann man jetzt langsam einlösen mit dieser Technologie. Und das ist natürlich sehr besonders, weil wenn du dir anguckst, es gibt Studien, die irgendwo, das schwankt irgendwie so zwischen 15 bis hin zu 40%, die Unternehmen mehr Umsatz machen, wenn sie individualisieren. Und wenn du natürlich jetzt in so einem Markt unterwegs bist und alle deine Konkurrenten machen das, dann bist du irgendwann der letzte Doofe, der versucht, das gleiche Produkt mit der gleichen Message an alle zu verkaufen, egal wer da kommt, wohingegen dein Wettbewerber ganz genau weiß, wer da kommt, dem ganz genau was anbietet und auf der Tasse steht genau der Spruch, der den am Morgen motiviert, ja. Und ich glaube, das ist das große Thema, was die Wertschöpfung angeht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich noch den großen Bereich der Effizienz. Mhm. Warum nutzt du das? Natürlich, weil das viel schneller ist, wenn dir die KI ein Skript schreibt, wenn du nur ein paar Ideen reinhaust und du kriegst eine Zusammenfassung oder was auch immer. Und das ist natürlich auch ein Riesenhebel. Ja? Das heißt, die Unternehmen, die das nicht machen werden, werden auf die Dauer einfach zu hohe Kosten haben, das zu machen. Aber wir sehen, also wir haben Projekte, die Arbeit von Hunderten von Menschen massiv verändern werden.
Mhm. Nimm mal ein Beispiel.
Das sind oft Projekte, ich kann nicht alles so ganz im Detail sagen, aber es geht oft darum, wenn ich sehr wiederholende Arbeiten habe, wo Menschen also 10 Stunden am Rechner sitzen und was relativ Langweiliges machen. Ja, also zum Beispiel jede Woche eine Werbebroschüre erstellen, Inhalte zusammentragen, aus dem einen System was mit dem anderen System abgleichen, irgendwie noch ein bisschen Intelligenz dazu stecken, um dann da was draus zu machen. Mhm. All das sind Themen, die können wir mit dieser Technologie sehr, sehr gut angehen. Und da ist eben dieses Versprechen sozusagen der Personalisierung. Wir liefern dir, Erik, was ganz Besonderes. Eins, was im Marketing und Sales einfach einen riesen Hebel hat. Da kann ich also, wenn ich das einmal eingesetzt habe, plötzlich tausende Menschen individuell ansprechen, was vorher gar nicht möglich war. Da hätte ich ja tausende Leute einstellen müssen. Man sieht das jetzt manchmal, wenn man nach China guckt, ich weiß nicht, ich kaufe ab und zu auf Alibaba ein, ja. Und die haben auch da KI, aber die haben vor allen Dingen auch viele, viele Leute. Das heißt, die haben viele günstige Sales-Mitarbeiter, die dich sehr gut bedienen und dir tolle Angebote machen und sehr schnell sind und so, ja. Das können wir uns hier nicht leisten. Und ich glaube, dass wir mit Hilfe der KI in der Lage sein werden, auch individuelle mit unserer Lohnstruktur Angebote machen zu können an den Kunden der Zukunft.
Ja.
Und das liegen zu lassen, kann man nicht. Vielleicht noch ein Kommentar zu deinem Thema. Wir sind ja so, wir haben so eine agile Struktur und die, was sollen denn die machen, die die nicht haben?
Mhm. Agile Struktur, ich habe erstmal gar keine Struktur, weil wir hier ein Startup sind, was vor 3 Jahren noch nicht existiert hat. So, also.
Ja, genau, ja. Ja, aber ich verstehe das. Ne? Bei uns ist auch so, bei uns, wir haben zum Beispiel die Policy, dass jeder alle KI-Modelle ausprobieren kann und das darüber berichten muss. Das ist die einzige Policy, damit wir das Learning verteilen, ja. Mhm. Aber wenn ich so ein großes Unternehmen habe mit gestandenen Systemen, dass die gute Nachricht ist, dass man heute eigentlich, wir müssen nicht unbedingt diese Systeme rausreißen. Mhm. Denn diese agentische Welt sind im Prinzip sowas wie digitale Mitarbeiter.
Ja. Das heißt, und die kann ich anflanschen. Ja, genau.
Die kann ich da an die Systeme anschauen und die können diese Systeme benutzen. Und vielleicht habe ich zum ersten Mal in meinem Leben die Situation, dass mein Salesforce gepflegt ist.
Ja.
Ja, wir leben das. Wir machen das gerade in einem Versicherungsbereich. Ja. Wer hat denn Lust, diese Daten da einzutragen, nachdem man mit dem Kunden eine Interaktion hat, die E-Mail zusammenzufassen und da reinzuschreiben, der E-Mail, ne? Macht doch keiner.
Ja.
Und das ist die Möglichkeit, jetzt einen Agenten zu haben, der dem Kunden vielleicht eine WhatsApp-Nachricht schreibt, ihn fragt, was er braucht, ihm noch einen Termin anbietet, alle diese Daten zusammensammelt und dieser Agent bei uns für die Versicherung geht hinterher hin und schreibt eine schöne Zusammenfassung, die dann im Salesforce steht, sodass, ja, wenn der Verkäufer in den Call geht, den der Agent ihm ausgemacht hat, ja, dass der eine Zusammenfassung hat, was da passiert ist. Von daher, diese Legacy-Systeme, vielleicht in weiter, noch nicht ganz so weiter, aber irgendwann brauchen wir sie vielleicht nicht mehr, wenn dann die Agenten alles machen. Aber bis dahin können wir die Agenten benutzen, um diese Systeme auch am, genau, Laufen zu halten, zu pflegen, genau, Daten zu sammeln.
Ja, die Umrüst oder die Umrüstkosten oder die Aufbaukosten sind ja auch nicht null. Also ich muss ja auch Prozesskompetenz haben bei sowas. Das habe ich auch schon. Also auch wir, ne? Also wir nutzen HubSpot, aber was unser HubSpot war auch ewig lang nicht gepflegt, bis wir Methoden gefunden haben, wo wir sehr, sehr ressourceneffizient und intelligent, also künstliche Intelligenz, die Verbindung von mehreren Systemen, also wie zum Beispiel CSV-Daten, die irgendwo rumlagen, Retargeting-Möglichkeiten, LinkedIn-Informationen miteinander verknüpfen konnten. Früher hätten wir dafür Spezialisten gebraucht, die, ja, uns auch nicht dauernd Tag und Nacht zur Verfügung gestanden hätten, wie diese Agenten, die es auch teilweise autonom durchgeführt haben. So. Ich finde dieses Beispiel total super, also gerade so aus der Finanzwirtschaft, da weiß man ja auch, dass deren IT aus diversen Gründen ja besonders in manchen Bereichen gekapselt sind, aber auch das öffentliche Netz von Finanzinstitutionen sich nie durch eine hohe Agilität auszeichnen musste. Und jetzt kann man mit Agenten rangehen. Das ist ja viel besser als, ich fand allein diesen Sprung von der API zu so einem MCP ja schon mal spektakulär, was das für einen inhaltlichen Unterschied dasteht. Jetzt möchte ich doch gerne auf diese Vendorenwelt, also auf die Großsysteme gucken. Früher gab es ja immer diesen Spruch, no one ever got fired for hiring IBM, und dann konntest du einsetzen für Salesforce, also für einen der großen sicherheitssuggerierenden oder vielleicht auch gebenden Plattformen. Und dann gab es das Gejammer, dass die Agilität, die Feature und Functionalities irgendwie so ein bisschen dem Markt hinterherging und die Implementierungskosten, diese alte Regel, ne, $1 Lizenzkosten produziert 8 bis 10 Dollar Implementierungsaufwände und diese Total Cost of Ownership wahnsinnig hoch waren. So, und der Scope und der Zeitaufwand auch richtig schlecht waren. Also Scope klein, Zeit und Kosten hoch. Wie verändert jetzt die agentische Welt sowas, wenn ich mich dieser agentischen Welt öffne, obwohl ich mit Legacy-Systemen zu tun habe?
Ja, auch das ist super interessant. Wir waren Teil von so einer britischen Marktforschungsstudie, die sich alle Unternehmen angeguckt haben, oder nicht alle, aber viele Unternehmen, die im Bereich agentische KI unterwegs sind. Und wir haben es tatsächlich auf die Liste geschafft der Top 30 Unternehmen der Welt, neben Google und Microsoft. Das ist verrückt, ja. Wir sind da so ein kleiner, also ne, zwar anspruchsvoll viele Agenten, ja, aber nicht so viele Mitarbeiter natürlich annähernd wie diese Unternehmen. Warum passiert das? Der Grund ist, weil die sprechen zum Beispiel mit unseren Kunden und gucken sich an im Alltag, wer hat denn 24/7 solche Systeme laufen, die ihm tatsächlich schon Dinge automatisieren. Mhm. Da gibt es einen Unterschied und das hängt damit zusammen, was wir gerade besprochen haben. Wenn ich kleinere, agilere Lösungen brauche, Agenten, die bestimmte Aufgaben sehr gut erledigen können, wenn ich nicht mehr diese Riesenplattform einführe, sondern ein kleines, schlankes System, dann sind tatsächlich oft die kleineren Organisationen wie wir im Vorteil, mhm. weil wir halt schnell agil sind und auch, ich sage mal so, ich stelle eigentlich nur Leute ein, die auch nachts arbeiten. Mhm. Das heißt, weil so ein Agent, den zu machen, den gut zu machen, ist nicht so einfach. Mhm. Und die müssen nicht jede Nacht arbeiten. Aber wenn die mal auf ein Problem stoßen, wo die sagen, boah, das muss noch besser werden. Wir sind erst bei 80%. Wie kommen wir denn zu 95-99% Genauigkeit mit dieser KI? Mhm. Da braucht man ultra viel Passion und Energie. Und das ist das, wo in dem Bereich, wo typischerweise die kleineren Unternehmen die größeren schlagen. Ja. Wenn es um Infrastruktur geht, um Riesensysteme, um ne, diese ganzen Dinge, die Daten knüpfen, dafür sind die großen Infrastrukturen besser, aber für diese kleinen Systeme tatsächlich nicht. Und ich war neulich bei Gartner auf der Konferenz. Und die haben sich auf die Bühne gestellt und haben den Unternehmen empfohlen, haben sie gesagt, wenn sie Spezial-KI brauchen und Agenten brauchen, kaufen sie die bei den kleinen Unternehmen, die damit Erfahrung haben. Kaufen sie die nicht bei den großen Unternehmen. Wenn sie eine ganze Plattform, wenn sie irgendwie ein Riesensystem einführen wollen, okay, dann gehen sie zu den großen. Aber für diese Spezialisten, Agenten, das können oft die Kleineren besser. Der Witz ist ja auch, die Kleinen haben oft mehr Agenten für sich selber arbeiten. Ja, das heißt, ich habe zwar nur 20 Leute, aber ich habe vielleicht 1000 Agenten nebenbei arbeiten, die auch diese Arbeit mit unterstützen.
Werbung. Du und dein Unternehmen sollen nicht nur gesehen werden, sondern was bedeuten? Ich habe die Lösung für dich. Mach einen Business-Podcast. TLDR Studios entwickelt Formate, die wirken. Also von Thought Leadership, Employer Branding, Lead Gen, alles drin. Du bringst die Vision und wir liefern Konzept, Produktion und zielgerichtete Distribution über alle Podcast- und Social-Media-Kanäle. Bist du bereit für dein Format? Deine Story wartet schon. Mehr Infos findest du unter tldrstudios.com oder schreib uns einfach direkt an podcast@tldrstudios.com. Wir freuen uns auf dich.
Ende der Werbung.
Ja, diese alte Dimension, dass man Headcounts, also FTEs, als Maßstab nimmt, die hat ja vor allen Dingen dann funktioniert, als ich Time and Material abgerechnet habe. Ne? Also wenn ich dann Billable Hours, konnte ich ja nur mit Köpfen abrechnen. So. Und man sieht ja so ein bisschen, also man kann ja zumindest von außen erkennen, wie der Börsenkurs von Accenture sich gerade entwickelt hat, weil als Unternehmen, die jetzt praktisch wenig bis gar keine Lizenzumsätze haben, aber fast alles über, zumindest früher über Time and Material, also vor allen Dingen über Zeitverkäufer, Spezialisten, Offshoring, Nearshoring etc. gemacht haben. Dann ist natürlich wichtig, viele Köpfe zu haben, weil das ist ja auch deine Kapazität am Ende. Ne? Dann sind die drei Faktoren, mit denen du arbeitest, irgendwie der durchschnittliche Tagessatz, die Anzahl verkaufter Stunden oder deine Auslastung im Grunde. dein Geschäftsmodell, wenn das, ich weiß das gar nicht, wie rechnest du denn an? Verkaufst du, machst du Output-Based Pricing, verkaufst du Agenten? Wie verdienst du denn dein Geld?
Ja, wir haben eigentlich so drei Revenue Streams. Wir haben tatsächlich Tokens. Aber wir haben andere Tokens, als du das von einem KI-Modell kennst. Bei einem KI-Modell ist ja so, du drückst dann drauf oder bei diesen agentischen Systemen, von die dir programmieren und so. Und dann arbeiten die und arbeiten die und arbeiten die. Und je nachdem, wie viele Worte die so lesen und generieren, rechnen die das ab. Mhm. Wir machen das anders, weil unsere Agenten ja mehr machen. Die nutzen nicht nur KI-Modelle, sondern die kaufen sich manchmal auch Daten oder die analysieren einen Prozess oder sowas. Das heißt, bei uns ist es so, bevor du den Agenten startest, sagt dir der Agent, wie viel von diesen Token das kostet. Und Token ist im Prinzip eine Nutzungseinheit. Und das heißt, wir können dann vorher abschätzen, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, ich will alle Daten, die über mich geschrieben werden, über den Podcast analysieren und ich hätte gerne dafür eine Grafik, dann kann man vorher sagen, okay, wie viele Daten werden das ungefähr sein, wie viele Tokens brauchst du, das zu machen. Das ist eigentlich der Hauptteil unseres Geschäfts. Wir machen natürlich auch, wenn jetzt ein Unternehmen kommt und sagt, boah, oder andersrum, wenn wir viele Unternehmen hören, die sagen alle, wir hätten gerne noch einen Agenten, den wir noch nicht haben, dann arbeiten wir auch an Customization, neuen Agenten und sowas. Dann rechnen wir Projekte ab, wo wir sagen, okay, das ist dein neuer Agent, so sieht er aus. Oder das ist die neue Funktion eines Agenten, die wir noch nicht haben. Dann bezahlst du eben dann für diese Anpassung. Aber das Klassische ist das. Und dann zusätzlich ist noch so vielleicht der letzte Teil, wenn wir in große Organisationen gehen, die kommen manchmal und sagen, das ist alles schön und gut, Sebastian, aber wir hätten das gerne selber. Wir hätten gerne die Plattform bei uns laufen, alles unter unserer Kontrolle, voll lizenziert. Und dann lizenzieren wir eben auch die gesamte Umgebung. Ja? Aber das findet in den seltensten Fällen statt.
Okay, lass mich das kurz mal nachvollziehen, damit ich das verstehe. Das erste Token, das heißt, da machst du im Grunde sowas wie eine Token-Arbitrage. Also da musst du ja irgendwie, von irgendwas leben. Das heißt, du beziehst und veräußerst Token. Also du verbrauchst Token und lässt dir Token bezahlen und hast darauf einen Aufschlag oder eine Marge etc.
Ja, nicht nur. Also unser Agent macht ja mehr als mit KI-Modellen zu machen. Ich habe einen Entwickler, der hat immer gesagt, Sebastian, sag den Leuten, dass wir auch arbeiten. Es geht nicht nur darum, dass der Agent mit KI-Modellen interagiert. Wir haben zum Beispiel einen Agenten, der findet Firmen. Ja, da kannst du sagen, wir machen das gerade für eine Messe, dann sagt die Messe, das ist meine Messe und ich suche jetzt Aussteller in den unterschiedlichen Bereichen, das sind die Kriterien, sehr genau. Und so macht der Agent autonom. Da steckt super viel Wissen drin, wie man Firmen findet. Der ganze Prozess ist super viel R&D, bis so ein Agent richtig gut darin ist, dir Firmen auf dem ganzen Globus mit Spezialkriterien zu analysieren. Und da ist ein Teil davon, dass wir auch Tokens einkaufen. Da gibt es auch zum Beispiel einen Service, wenn man so Daten einsammelt, dann kann es einem passieren, dass man blockiert wird.
Ja, das kenne ich.
At Scale, ja? Genau.
Wenn man scrapt,
Ja, genau. Ne? Dann merken die, aha, das darf man zwar legalerweise, aber die dürfen einen eben das auch, diese IP-Adresse, die dann blockieren und das denen nicht mehr geben, können die auch. Und da braucht man einen Spezialmechanismus. Da brauche ich also einen Agenten, der dann sozusagen um die Welt tourt und sagt, aha, ich bin jetzt auf einem Server in Spanien und von dem mache ich jetzt mal so eine Anfrage und so. All diese Infrastruktur, diese Dateninfrastruktur muss auch bezahlt werden. Okay. Das heißt, wir verkaufen nicht nur Token weiter, sondern wir verkaufen ein Produkt, wo du sagst, du kannst es konfigurieren, was der Agent tun soll und dann sagt der Agent dir den Preis. Und der Preis hängt dann von unterschiedlichen Faktoren ab. Von dem Wert, was da rauskommt, von dem, wie viel Kosten der hat, was er produziert und so. Also es sind sehr unterschiedliche, wie viel R&D reingeflossen ist, sind sehr unterschiedliche.
Wie genau kann er denn den Preis, bevor der Agent losgelaufen ist, schon bestimmen? Weil es kann ja sein, dass er im Rahmen einer Discovery feststellt, es gibt viel weniger, als ich gedacht habe, aber es gibt viel, viel mehr, was ich sinnvollerweise exploren und verarbeiten könnte.
Das ist typischerweise das Risiko, nehmen wir in den meisten Fällen auf. Es gibt manche Fälle, wo wir dann voranalysieren, das dauert dann noch eine Weile, bis du einen Preis bekommst, wo der dann erstmal guckt, wie viele Daten gibt es überhaupt und wenn er das rausgefunden hat oder er macht eine Abschätzung, guckt sich einen Tag an und dann rechnet er das aus. Aber wir tragen typischerweise dieses Risiko. Okay. Das heißt, der Kunde kriegt einen Preis und wenn es dann teurer wird, dann haben wir ein bisschen Pech gehabt. Wenn es ein bisschen billiger wird, haben wir ein bisschen Glück gehabt sozusagen. Mhm. Und das gucken wir uns halt über die Zeit an. Aber für uns ist es wichtig, dass die Kunden vorher wissen, was es hinterher kostet. Weil was jetzt zur Zeit passiert ist, du drückst auf den Knopf und dann arbeitet die Maschine. Und wenn du irgendwie vergessen hast, auszumachen oder wenn du in die falsche Richtung geschickt hast, dann kommst du am nächsten Tag und hast irgendwie 5.000 Euro ausgegeben für irgendwas, was du gar nicht brauchtest. Mhm. Und das kann man halt das ist nicht nachhaltig. Ja, wir sehen das ja jetzt, wo die Leute irgendwie die Token-Budgets sind im Juli, Ende bis zum Dezember und die kommen nicht mehr weiter. Das sind richtige Probleme, ja. Mhm. Und das vorher gut abschätzen zu können und sowas ist schon eine der Aufgaben. Wir haben auch ganz genau ein Monitoring. Du bekommst dann also ein Dashboard, welche Aufgabe verbraucht, wie viele Tokens, dass du auch auf der höheren Ebene, auf der Admin-Ebene dann das Ganze, den ganzen Prozess auch steuern kannst.
Das ist sehr, sehr, sehr sinnvoll. Also sowas bräuchte ich zum Beispiel, weil ich als eines der letzten Instanzen in meiner Unternehmung natürlich immer nach dem Prinzip viel hilft, viel arbeite, aber das natürlich überhaupt nicht effizient ist, wenn ich, aber in dem Fall sind das jetzt nur die KI-Systeme, wo ich zu viel Token verbrenne. Wenn man das at scale machen würde, würde man sicherlich noch mehr Intelligenz beim Einsatz der beim Auswahl der Modelle.
Wir nehmen auch nicht immer die teuersten Modelle. Wir wissen zum Beispiel, dieser Agent hat eine einfache Aufgabe, das kann auch das günstigere Modell machen und dann macht es erst das günstigere und erst die tollste Zusammenfassung wird vom teuren Modell gemacht. Auch das sind Überlegungen und Berücksichtigungen, die damit einfließen. Oder dass manchmal billiger ist, das vielleicht gar nicht mit KI zu machen, sondern eine klassische Suche durchzuführen und dann hinterher mit KI. Und so. Also all das sind auch Überlegungen, die in den Agenten drinstehen.
Ja, richtig schlau. Dann mit der zweite Teil, das hörte sich an wie praktisch wie so ein Art Werksvertrag. Dass du mal ein festes Projekt mit einem festen Output drinsteht. Das heißt, da macht ihr was, ein Werksvertrag ähnliches, schreibt einen Preis dran und dann beauftragt man das oder halt nicht.
Kunde kommt und sagt, ich hätte gerne noch, der Agent kann schon TikTok, YouTube und Reddit und er soll ab morgen auch noch ein chinesisches Forum können. Mhm. Dann setzen wir uns eben zusammen und sagen dann, okay, das ist so und so ein Aufwand und dann gibt es dafür ein Projekt.
Und der dritte ist der voll lizenziert. Also wenn ich dir jetzt sage, lieber Sebastian, bau für TLDR die komplette Business, Media und Communication, Monitoring, Produzier- und Distributionsengine fertig, dann und lass das als unsere IP laufen, dann würdest du mir einen Lizenz und, nee, stimmt gar nicht, Lizenzvertrag kann es ja nicht sein, dann würdest du mir auch praktisch auch einen großen Projektvertrag machen.
Ja, also nee, das ist ein bisschen unterschiedlich. Die Motivation ist eine andere. Da geht es nicht darum, ich mache alles in deinem Unternehmen, sondern es gibt jetzt zum Beispiel Unternehmen, die sagen, wir haben Daten, die wir gar nicht teilen wollen und wir wollen volle Kontrolle über diese IT-Infrastruktur haben. Da geht es ganz viel um Autonomität und Datenschutz und sowas, wo die dann sagen, wir haben die Policy, dass das bei uns laufen soll. Und dann lizenzieren wir quasi unsere Plattform und die Agenten. Okay. Dann musst du quasi keine Tokens mehr bezahlen, sondern du bezahlst dann, dass du diese Maschine laufen lassen kannst.
Also, dass wir in der alten Welt haben gesagt, on-premise.
So genau, in deiner Cloud typischerweise. Ja. Aber es ist im Prinzip das Gleiche. Ja.
Genau. Cool. Okay, super, super spannend. Ich fand auch nochmal spannend den Ausflug in die Welt der eher Enterprise-Corporate-Welt, weil da ist ja so die Gartner-Logik immer noch praktisch so, dass immer noch so stark der Nordstern oder die Gartner sind ja immer noch die Chefeinordner über welche Art der Software-Vendor, also der Software-Anbieter, aber auch welche Art der Architektur passt zu welcher Art von Unternehmen. Und da ist mir auch nochmal deutlich geworden, wie Agenten da ja schon eine Rolle spielen.
Ist übrigens lustig, ja, weil natürlich diese Welt gerade, ich erkläre dir die Welt und sage, was du kaufen sollst, von der KI auch sehr, sehr in Anspruch genommen wird. Also ich glaube nicht, dass auf die Dauer noch jeder 100.000 Euro dafür bezahlen wird, dass er diese Information bekommt, wenn er sich einen Agenten losschicken kann, der mir speziell für mich einen Marktbericht schreibt und nicht mehr ich einen Marktbericht bekomme, den alle anderen auch bekommen. Ja? Also ich glaube, da passiert auch super viel, aber das ist ein bisschen ein anderes Thema.
Ja, da müssen wir, also um die mache ich mir jetzt noch keine Sorgen, aber habe ich das mein Mitleid jetzt begrenzt. Das Geschäftsmodell hat ja wirklich sehr, sehr lange funktioniert. Lass uns doch mal so ein bisschen in den Ausblick von was würdest du einem CMO raten, der jetzt loslegen will? Womit sollte ich sofort anfangen oder was würdest du vielleicht auch einen Tipp geben, was man vielleicht nicht machen sollte? Aber vielleicht erstmal nach vorne, wenn du jetzt Vertriebschef, Marketingchef bist, wie würdest du loslegen? Was würdest du tun?
Also was wir sehen, was erfolgreich ist, ist die die Prozesse zu scannen, zu gucken, wo wiederholen sich Dinge, wo gebe ich viel Geld aus, und wo liegt auch großes Potenzial für eine Veränderung. Ne? Also wenn ich vorher allen die gleiche Nachricht geschickt habe, allen eine andere Nachricht zu schicken, kann ein Riesenhebel sein. Es kann völlig neues Geschäft aufmachen. Und ich glaube, diese großen Hebel und großen Räder sozusagen, sich zuerst angucken, das würde ich immer machen. Was ich tunlichst nicht machen würde, ist so kleine Spielzeuge zu bauen. Wir haben manchmal so eine Anfrage, dann kommt jemand und sagt, ja, ich hätte jetzt gerne ein Tool, und dann sollen die Agenten, die sollen sich alle miteinander unterhalten, und dann sollen die mal diskutieren, was unsere Strategie ist und sowas, ja. Also sowieso so ein Oracle, ja, also so ein Orakel, was mir sagt, wie die Zukunft wird und sowas. Das würde ich immer, wenn da denke ich an meine Fraunhofer-Zeit zurück und denke, ach, das ist ein super Forschungsprojekt. Mhm. Ja, weil da weiß man ehrlich gesagt nicht so genau, was rauskommt. Das kann gut laufen, kann nicht gut laufen. Sondern ich würde mich echt tatsächlich an die harten Nüsse dran machen, die dicken Bretter bohren. Zwar nicht das ganze Brett gleich machen, aber mit einem Teil anfangen, wo man sagt, wenn ich das mache, das hat auch einen Impact. Wir sehen das so oft, dass das bei den Kunden, das ist so eine Motivation für die Mitarbeiter, für uns, für alle, wo man sagt, okay, wenn dieser Agent funktioniert, das verändert unser Leben. Und das macht nicht nur uns Spaß, sondern das hat dann auch, das hat auch eine Chance, das umzusetzen. Muss man sich natürlich vorher genau angucken, ne? Sind die Daten da, kriegt man das alles hin und so, da braucht man schon eine seriöse Einschätzung. Aber ich würde generell sagen, gerade in Deutschland, es geht mehr, als man denkt.
Ja, also gerade dieses Beispiel, worüber wir mal gesprochen haben, so die die KI-gestützte, agentisch unterstützte Terminierung. Ne? Das ist so etwas, wo aus mehreren Informationen Daten zusammengezogen werden, aber wo sofort Impact passiert und was nicht im Abstrakten ist. Und das ersetzt auch keinen bestehenden Prozess, sondern das macht nur einen Prozess, den es schon gibt, der praktisch eine Restriktion hat und auch ist. Und führt ihn einfach dramatisch schneller, effizienter, ohne Qualitätsverlust, mit einer besseren Kundenerfahrung. Finde ich interessant, weil das niedrigschwellig ist, erstmal so den virtuellen Beirat zu machen und dann kommt ein Strategiepapier raus, was ich vielleicht nicht nachvollziehen kann oder was ich auf keinen Fall umsetzen werde. Okay, verstehe. Was würdest du als CMO oder Vertriebschef, Chefin nicht machen? Wovon würdest du die Finger lassen?
Ja, also einerseits diese KI-Spielzeuge, und auf der anderen Seite, also es kommt natürlich an, welchem Feld man unterwegs ist, aber wir sehen zum Beispiel, dass so Themen wie autonome Anrufe per Sprache, ja, das sind so Themen, wenn ich sowas höre, sage ich immer, ja, da muss man schon einen sehr, sehr guten Use Case haben, wo der auf der anderen Seite auch rangeht, Lust hat, mit dieser KI zu interagieren. Also da muss man sich auch überlegen, welchem Markt bin ich, was sind meine Erwartungen, wie ist die Welt, ja, zurzeit noch. Und die meisten legen halt auf. Wenn ich natürlich jemand bin, der darüber seine mögliche Supplier anspricht und sagt, hey, ich bin ein großer Konzern, willst du mir was anbieten? Das kann ich natürlich per Sprache autonom machen, ja. Aber da muss man eben gucken, es gibt also einige Technologien, die noch nicht ganz so weit sind. Auch es gibt noch keinen Agenten, wo ich jetzt auf den Knopf drücke, der mir jetzt eine 20-minütige Dokumentation in Video über mein Projekt herausgibt, ja. Das muss man sagen, das sind richtig, richtig schwere Themen, die einfach technologisch noch ein paar Schritte vor uns liegen. Die würde ich nicht als erstes angehen, ja. Wenn man das Budget hat, vielleicht irgendwie in so einem R&D-Bereich, ja. Aber da würde ich sagen, da ist noch nicht die Chance, das in einem Produktivbetrieb sehr schnell zu bekommen. Da sieht man dann ganz oft, dass dann Dienstleister dazwischen sitzen, die dann KI hier und da natürlich nutzen, aber die nicht so einen vollautonomen Workflow haben.
Ja. Das verstehe ich. Weil du jetzt bei den Beispielen vom internationalen Großkonzern bis zum kleineren Mittelständler ein breites Spektrum besetzt. Was ist so die typische Projekt- oder Agentenauftragsgröße, mit denen Kunden bei dir starten?
Also das variiert tatsächlich total. Und das hängt davon ab, ob man sich einen neuen Agenten bauen lässt oder ob man nur einen benutzen will, den es schon gibt. Weil wenn man einen bauen will, dann fängt man selten unter 50.000 Euro an, muss man einfach so sagen. Mhm. Ja? Wenn man aber einen nutzen will, kann es sein, dass ich für, also bei uns würde ich mal sagen, schon was Spezielleres, für 1.000 Euro im Monat schon durchaus was zum Laufen habe, was mir interessante Daten und Informationen liefert. Mhm. Ja? Also das hängt, wie gesagt, bei uns sehr, sehr stark davon ab, ziehen wir was aus der Tasche, was dann typischerweise in anderen Projekten vorher mitentwickelt wurde, wo ich dann nur die Nutzung zahle, wo ich quasi dann die Nutzung sage, okay, ich muss jetzt nicht 150 Länder scannen, mir reichen 3. Mhm. Sowas. Da kann man klein einsteigen. Wenn man aber sagt, ich habe natürlich jetzt so ein Thema, was sehr speziell ist, was es vorher noch nicht gab und so, dann steigen natürlich auch die Summen. Ja. Auch natürlich die Nutzung. Wenn ich alle 2 Stunden 5.000 Politiker scannen will, was sind deren Meinungen zu meiner Firma oder zu meinem Thema, ist was anderes, als wenn ich einmal im Monat einen Report brauche. Ja? Also das sind auch so die Anzahl der Nutzung ist tatsächlich was sehr stark auch diesen Preis beeinflussen kann. Ja. Ich sage immer, never trust the demo. Ja? weil man kann mit KI super schnell eine coole Demo bauen, die dann aber typischerweise nicht in der Lage ist, die Komplexität der Welt wirklich zu befriedigen. Ja? Deswegen, es geht immer darum, nicht nur sich irgendwie was kurz zeigen zu lassen, sondern mit einem Thema auch sehr, sehr konkret dann auch die harten, schwierigen Probleme, die oft kommen, die dann auch zu lösen.
Ja. Sehr gut. Das ist ein schöner Schlusssatz. Das Gute ist, also ich könnte ja noch ewig mit dir weiterreden, aber wir beide können ja auch weiterreden, denn wir sehen uns am 19. August in Zürich beim Marketing-Apero von Ralf Strauß und seinem Team, dem Ralf Strauß, der hier auch schon zu Gast war, dem Macher des Martech Reports und der Godfather des CMO Circles. Und du hast da auch einen Vortrag, da geht es um das Thema, wenn die Agenten übernehmen, Fallbeispiele, Einsatz von KI-Agenten als Gamechanger in Marketing und Vertrieb, wirst du deine Keynote halten. Und als kleines Goodie hat der Ralf uns erlaubt, dass wir zwei Wildcards, ist natürlich eine On-Invitation-Only-Veranstaltung am 19. August, dass wir zwei Wildcards vergeben dürfen. Und deshalb machen wir das einfach so ganz pragmatisch, schickt mir auf LinkedIn eine Direktmessage und dann sagen wir euch Bescheid, ob das klappt am 19. August oder nicht. Und in jedem Fall bist du ja auch nicht aus der Welt verschwunden, man kann ja Agents.inc auch gut googeln, in den KI-Systemen nochmal sich eine Meinung einholen und mit dir direkt kommunizieren. Genau. Unterstelle ich mal.
Genau.
Super. Sebastian, vielen Dank für deine Zeit und die tollen Infos. Hat mir großen Spaß gemacht und Gruß nach Berlin.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.